Hey, in der analogen Vertriebswelt spielst du Champions League, oder? Aber digital vielleicht doch Kreisliga? Genau hier setzt unser IHK-Lehrgang Digital Sales Manager an. Gemeinsam mit dem CDH machen wir dich fit für die digitale Vertriebswelt. Interessant? Dann einfach mehr erfahren auf www.handelsvertreter-heroes.de/dsm. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
Wenn bei mir im Büro jemand anruft und sagt, wir haben da das Seminar 4-6 gesehen, können Sie mir darüber was erzählen? Und meine Kollegin im Vertrieb sagt, ja, das findet dann und dann da und da statt, das und das sind die Inhalte, dann sagt der Gesprächspartner am anderen Ende doch, wollen Sie mich verarschen?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Handelsvertreter Heroes Talk, dem Magazin für ambitionierte Vertriebsunternehmer im B2B-Bereich. Inspiration und ganz viel Vernetzung, darum geht's bei Handelsvertreter Heroes. Und wie immer ist mein Name André Kewe und ich freue mich, dass auch du heute wieder mit dabei bist, entweder auf dem Ohr via Podcast oder am Screen via YouTube. Und sorry für meine Stimme, wir gehen in den Herbst ein wenig angeschlagen, aber das hält mich natürlich nicht davon ab, die heutige Episode hier zu präsentieren, und die hat ja einen etwas provokanten Titel, denn es geht darum, wir besprechen heute das Aus für den Außendienst, warum der klassische Vertrieb tot ist. Und das mache ich nicht alleine, sondern ich habe Markus Milz zu Gast, und Markus ist Gründer der Milz & Comp GmbH, ist einer der führenden Experten, wenn es um Vertriebsstrategien geht, nicht nur im deutschsprachigen, sondern mittlerweile auch im internationalen Raum, mehrfacher Buchautor, LinkedIn-Influencer, wirklich ein Schwergewicht in der Branche. Und Markus belegt aus meiner Sicht sehr klar, warum der Außendienst, und da schließe ich natürlich jeden Handelsvertreter eben mit ein, warum dieser Außendienst, wie wir ihn kennen, vielleicht ja auch keine Zukunft in dieser Rolle mehr hat. Und wir sprechen darüber, was sich eben verändern muss auf dem Skill-Level, strukturell, was sich ändern muss, welche Fehler Unternehmen möglichst nicht mehr machen sollten, um nicht abgehängt zu werden. All das, und natürlich überspitzen wir das auch ein wenig in diesem Titel, aber ich finde, ganz Unrecht hat der gute Markus mit vielen seiner Punkten eben nicht. Deswegen springen wir gleich rein. Vielleicht für den einen oder anderen manchmal auch einen Weckruf oder eine Bestätigung. Markus Milz, warum der Vertrieb tot ist. Wir springen rein. Los geht's. Hallo, lieber Markus. Herzlich willkommen hier bei Handelsvertreter Heroes.
Hallo, lieber André. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Ich bin erstmal total froh und schon geehrt, denn ich habe so ein bisschen auf dem Zettel gerade mir mal aufgeschrieben, wer mir hier gegenüber steht oder gegenüber sitzt am Mikrofon. Ich nehme mal ein paar Stichpunkte. Experte für Strategie, Führung, Vertrieb. Berater im Mittelstand bist du irgendwie. Top 100 Speaker, Buchautor. Buch Nummer 8 oder Nummer 9 ist gerade, glaube ich, veröffentlicht worden. Ja. Nummer 8. Netzwerker. Da gibt's was du irgendwie aufgebaut hast. Mhm. Und mittlerweile auch so Influencer, kann man sagen, nämlich LinkedIn-Influencer mit über 20.000 Followern und auf LinkedIn durchaus auch aktiv mit der einen oder anderen Gesinnung, Artikel, Beitrag, Meinung, die auch manchmal ein bisschen polarisiert. Habe ich das ja so richtig mal wiedergegeben?
Absolut richtig, wobei ich versuche, montags bis freitags harmlos rüberzukommen und sehr fachlich zu sein. Polarisieren, das spare ich mir dann fürs Wochenende auf.
Okay, sehr cool. Und dann fragen wir immer unsere Gäste nochmal im Vorfeld, haben wir so eine Online-Abfrage, gab es eigentlich so ein Kind, so ein Held in der Kindheit? Und da bin ich immer ganz gespannt, was da so zurückkommt. Und da habe ich bei dir so gejubelt, weil da stand irgendwie Batman und ich dachte so, das passt wie Faust aufs Auge. Erzähl mal, warum? Nicht nur wegen dem schwarzen Shirt jetzt.
Also ich hatte, Batman ist der einzige Superheld, den ich kenne, der keine Superkräfte hat, ja. Abgesehen davon, dass Bruce Wayne Milliardär war, das hilft natürlich auch schon, das ist auch eine Art Superkraft, ja. Aber ansonsten hat er sich, und da sind wir auch schon fast beim Vertrieb, ja, hat sich alles angeeignet, also die Vorgehensweisen, die Methodiken, die Technikunterstützung, cooler Typ, ne, natürlich auch ein Playboy tagsüber, also einfach jemand, mit dem man sich, also mit dem es mir immer leicht fiel, mich zu identifizieren, ja. Also das könnte ja jeder von uns sein, ja. Während Superman zum Mond fliegen und sowas, das kriege ich irgendwie in meinem Leben nicht mehr hin.
Ja, okay. Sehr schön. Aber passt gut. Sag doch mal eben 20 Jahre, über 20 Jahre auch schon im Vertrieb. Ein bisschen wesentliche Meilensteine deiner Vita. Wie bist du da reingekommen bis zu dem Markus, der du quasi heute bist?
Ja, wie die Jungfrau zum Kind. Ja. Also ich hatte erstmal gar nichts damit zu tun. Im Gegenteil, ich bin 56, wenn ich jetzt mal so 35, 40 Jahre zurückdenke, hatte ich, glaube ich, jede negative Assoziation, die man so kennt. Ja, Klinkenputzen, Staubsaugervertreter und alles, was man so Schlimmes über Vertriebler sagt. Meine erste Ausbildung BWL studiert, VWL studiert, Wirtschaftsprüfer, ein paar Jahre in der KPMG gearbeitet, bin also so ein Erbsenzähler, ja. Aber was gar nicht schlecht ist für Vertrieb, dass man zahlensicher ausgebildet ist. Ich kenne immer noch genügend Vertriebler, die gerne mal Umsatz und Gewinn verwechseln, ja. Und das ist natürlich tödlich. Also, das war schon mal eine gute Grundausbildung, das vernünftig zu lernen. Dann bin ich angestellter Berater gewesen, 3 Jahre und im Jahr mittlerweile schon 24 Jahre her, 2000 habe ich mich selbstständig gemacht. So ein Spin-off als Beratungsgesellschaft mit 4, 5 anderen und wir haben so ziemlich jeden Fehler gemacht, den man machen kann. Ja, keine Struktur, keine klaren Häuptlinge oder wir waren alle Häuptlinge, haben keine Kunden von unserem Arbeitgeber mitgenommen und hatten so gut wie keine Ahnung von Vertrieb. Also so ziemlich jeden Fehler gemacht, den man machen kann. Das hat dann dazu geführt, dass wir, dass wegen wirtschaftlichem Misserfolg die ersten Jahre jedes Jahr ein Partner ausgeschieden ist. Ja, wirtschaftlich waren wir nicht erfolgreich so die ersten Jahre. Dann hat es so 6, 7 Jahre gedauert. Dann war ich alleine als Gesellschafter in der Mills & Comp, das ist die Gesellschaft, der ich vorstehe, übrig. Und Bergen Group, noch eine zweite Consultant-Gesellschaft. Und ich hatte die 6, 7 Jahre genutzt und hunderte, mittlerweile wahrscheinlich eine 4-stellige Zahl von Büchern gelesen, Coachings zu besuchen, Trainings zu besuchen. Und irgendwann habe ich gedacht, glaub, jetzt habe ich das mit dem Thema Vertrieb so langsam raus. Jetzt kann ich selber mal anfangen, über das Thema Bücher zu schreiben. Ich glaube, jetzt weiß ich, wie es geht. Also sehr, sehr autodidaktisch. Und mittlerweile haben wir, ich weiß gar nicht, weit über 1000 Kunden oder 1500 Kundenprojekte. Und ja, und die habe ich halt im Wesentlichen akquiriert. Mittlerweile eine Organisation dahinter, die mich natürlich dabei unterstützt. Aber insofern habe ich mir das Thema dann eher autodidaktisch angeeignet und aus der Not heraus geboren. Mittlerweile habe ich auch meinen Frieden damit gemacht. Ich schreibe mein nächstes Buch jetzt darüber, dass ich verstehe, dass das ganze Leben ja Vertrieb ist. Ja? Also wenn ich einen Job für ein Vorstellungsgespräch vorspreche, wenn ich eine Gehaltserhöhung suche oder meine Freunde freitagsabends überzeugen will, doch heute Abend lieber ins Kino als essen zu gehen, ist das ja alles irgendwo ein Verkaufsgespräch, was ich führe. Insofern, als ich gemerkt habe, dass das ganze Leben Vertrieb ist, hatte ich meinen Frieden damit gemacht und finde es heute toll.
Sehr cool, sehr schön, wow. Sehr, sehr beeindruckende Karriere, kann ich gut nachvollziehen, gerade aber auch so Wirtschaftsprüfer und so, das ist ja schon mal... Ja, ziehe ich wirklich den Hut vor, muss ich echt sagen. Und dann den Weg in den Vertrieb auch zu finden, sehr gute Grundlage. So, ich bin jetzt wirklich auf dich aufmerksam geworden, klar, über LinkedIn. Ich bin einer von über 20.000, der ein bisschen was liest, was du so schreibst. Aber besonders aufmerksam eigentlich aber schon im letzten Jahr, da hast du nämlich auf YouTube mal so ein Video veröffentlicht und das hieß mit der provokante Titel, der Außendienst schafft sich ab. Und wenn ich diesen Titel höre, kann ich mir kein besseres Entree in diesem Podcast vorstellen, als genau diese Thematik mal hier zu beleuchten. So, jetzt erzählen wir mal.
Publikum nochmal Außendienst, ne?
Außendienst, Handelsvertreter, ganz genau. Ja, viele Leute, die draußen unterwegs sind. Erzähl doch mal ein bisschen, wie bist du dazu gekommen? Denn das ist ja nicht einfach nur eine These, sondern da steckt ja wirklich auch schon eine fundierte Annahme und sowas auch dahinter. Hol uns doch da mal ein bisschen ab, wie du dazu gekommen bist oder was dich da bewegt.
Also ich habe ja eben so ein bisschen meine eigene Genese berichtet, ja, bis 2007 nicht erfolgreich, dann ging es bis 2019 steil bergauf und mein normaler Vertriebsprozess bis 2019 wäre so gewesen. Wir verkaufen Trainings- und Beratungsprojekte und bis 2019 hätte, keine Ahnung, ich mache mal ein Beispiel, irgendein großes Unternehmen aus München, IT-Unternehmen, angerufen, hat gesagt, Herr Milz, wir sind gerade dabei, eine neue Trainingsmaßnahme für unsere 80 Leute im Vertrieb zu starten, lassen Sie uns doch über das Thema mal sprechen. Ich hätte mich dann in den Zug oder ins Auto oder in den Flieger gesetzt, wäre nach Berlin oder nach München geflogen, hätte mich da, weiß nicht, mit irgendwem mal zusammengesetzt, mit dem Personalleiter oder sowas, wäre wieder zurück. Man hätte geguckt, wie es so ist, hätte sich wahrscheinlich noch ein zweites Mal getroffen und dann hätte der gesagt, ja, ist jetzt spannend, kommen Sie doch nochmal vorbei, unser Vorstand will Sie kennenlernen. Das heißt, ich hätte 2 oder 3 Besuche bei dieser Firma in München gemacht bis 2019, bis dieses 50 oder 100.000 Euro Projekt gestartet wäre. Das änderte sich mit Corona dann schlagartig. 2020, kennen wir alle, März, April ist das Geschäft der Reisenden erstmal zusammengebrochen, auch bei mir. Naja, und heute ist dieser Prozess, wie ich ihn gerade beschrieben habe, nicht mit wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht einmal so passiert. Das erste Gespräch immer ausnahmslos über Teams, das zweite oder Zoom oder ähnliches, das zweite meistens auch. Und dann heißt es im dritten, genau wie vorher, unser Vorstand will Sie kennenlernen, kommen Sie mal vorbei. Und dann setze ich mich in den Flieger, fliege nach Berlin oder München oder wohin auch immer und man trifft sich. Das heißt, erstmal finde ich das super, weil es ist ökologischer, es ist ökonomischer, früher hat es geheißen, außer Spesen nichts gewesen. Das ist heute kaum noch so. Das heißt, erstmal reise ich mehr, Ich bin auch produktiver geworden, aber ganz anders. Das heißt, ich nehme nur noch die Termine wahr, die auch echt Sinn machen, weil diese Filterfunktionen vorneweg schon mal erledigt sind. Nach dem Motto, erstes Gespräch bestanden, Haken dran, zweites Gespräch auch, Haken dran. Das heißt, erstmal von mir selber kommt, mein Prozess ist ein ganz anderer als vorher. So, ja. Dann halte ich Vorträge und Keynotes, die starte ich gerne mal mit der Frage. Da sitzen 200 Leute vor mir und ich sage, wer von euch, bitte mal aufzeigen, Handzeichen, wer von euch ist der Meinung, dass sich die Welt in den letzten 4 Jahren drastischer geändert hat als in den letzten 30 Jahren zuvor? Dann zeigen in der Regel 80-90% der Hände hoch. Ja. Und dann sage ich, okay, wenn ihr der Meinung seid, dass die letzten 4 Jahre sich mehr geändert hat als die letzten 30 Jahre zuvor, dann gehe ich ja mal wie selbstverständlich davon aus, dass sich auch euer Geschäftsmodell, euer Vertriebsmodell, eure Reisetätigkeit, eigentlich alles auch drastischer geändert hat als die letzten 30 Jahre zuvor. Und dann gucken die meisten dann betreten zu Boden, ja, nee, nicht so richtig, ja, also am meisten gibt's nur Vor-Corona-Zeit, Nach-Corona-Zeit und heute ist man so ein bisschen Teams unterwegs, aber eigentlich ist alles wie vorher, ein bisschen mehr Teams, aber eigentlich wie vorher. Und jetzt kommen die Überlegungen, das kommt dann auch zur Beantwortung deiner Frage. Ja. Wenn ich also heute, wenn ich ehemals Reisender oder Außendienstmitarbeiter war oder auch Handelsvertreter war, also auf meiner Visitenkarte statt Area Sales Manager, Außendienst, was auch immer, ja. Und ich bin heute dabei, dass ich im Homeoffice sitze und über Teams mit dem Kunden spreche. Jetzt erstmal allein vom Wortsinn her, bin ich dann außen? Ja, irgendwie nicht so richtig. Dann steht noch mein Firmenwagen vor der Tür. Ich denke, naja gut, da steht mein Firmenwagen, ich heiße Außendienst. Das ist ja selbstverständlich, dass ich in mein Auto springe und wie immer meine Kunden abfahre. Aber wenn man heute mal drüber nachdenkt, wie sich mein Vertrieb geändert hat und wie sich jeder andere Vertrieb geändert haben sollte oder dabei ist zu ändern, dann kann man diese Überlegung ja durchaus in Frage stellen. Und wenn ich dann weiter mal denke, macht es denn wirklich Sinn, dass ich stumpf in mein Auto springe und meine Routen und meine Kunden so abfahre, wie ich das 2019 gemacht habe? Oder sollte ich nicht vielleicht mal überlegen, welcher Kunde sollte denn eigentlich zukünftig wie behandelt und bedient werden? Wen besuche ich? Mit wem mache ich ein Teams-Meeting? Wen rufe ich an? Wen lade ich auf eine Hausmesse ein? Wen treffe ich auf der Messe? Welche Kanäle spiele ich denn jetzt eigentlich? Wie segmentiere ich denn eigentlich meine Kunden? Ich mache dann immer mal so dieses Spiel, zücke ein Portemonnaie in einem Vortrag, werfe 5 Geldscheine auf den Boden, 2 50er, 1 20er und 2 10er und sage, lieber Kollege im Außendienst, du hast begrenzte Ressourcen, Spielregel, du darfst dich 2x bücken. Wonach bückst du dich? Ja, logisch, nach den 50ern. Ah ja, nach den 50ern, interessant. Bei den Kunden ist jetzt natürlich das Problem, da steht nicht 50er auf der Stirn geschrieben oder 10er auf der Stirn geschrieben, aber das Problem ist das gleiche, ja. Du hast begrenzte Ressourcen und die Frage ist, wen besuchst du nun? Das heißt, im Grunde genommen steht ja erstmal so die Frage, welches Preisschild heftest du welchem Kunden an? Hast du an der Stelle eine gute Segmentierung? Spoiler. ABC-Kundenclusterung, das Beschissenste, was ich machen kann. Ja, also wie viel Umsatz ich mit einem A-Kunden mache, da bin ich hoffentlich so nah dran, dass ich keine Statistik dafür brauche. C-Kunden habe ich so vernachlässigt, das sind ja nur C-Kunden, aber die entscheidende Frage ist ja nicht, was habe ich in der Vergangenheit mit denen realisiert, sondern was kann ich in der Zukunft realisieren, welches Potenzial steckt dahinter. Also im Grunde genommen, um deine Frage jetzt auf den Punkt zu kommen, ich segmentiere heute Kunden, überlege, wie ich sie betreue, ich bin an der Stelle vielleicht gar kein Außendienstler mehr, sondern eine Art Kundenmanager. Naja, und wenn ich diesen Gedanken dann noch ein Stück weit zu Ende führe, dann kann man ja vielleicht auch durchaus mal das Regionalprinzip in Frage stellen, nach dem Motto, naja, wenn ich heute vieles digital erledige und mir überlege, dass es die eierlegende Wollmilchsau unter Menschen selten gibt. Ja, ich bin der perfekte Hunter. Ich bin der perfekte Farmer. Und die administrativen Tätigkeiten habe ich auch noch richtig Spaß dran. Dann stelle ich doch fest, dass es Menschen gibt, die verschiedene Fähigkeiten und Neigungen und Leidenschaften haben. Und wenn ich sage, du bist für alles verantwortlich, dass es immer Gründe gibt, warum ich das, wo ich jetzt keinen Bock drauf habe, Neukundenakquise beispielsweise, oh Chef, da bin ich nicht zugekommen, ich hatte so viel mit dem Bestandskunden zu tun oder CRM-Pflege oder was auch immer. Oder wenn es doch so ist, dass ich an der Stelle stärker digital arbeite, dann kann ich auch mal das Regionalprinzip in Frage stellen und mir überlegen, vielleicht kann ich ganz andere Organisationsformen der Zukunft mal aufstellen, weniger reisend und Hunter-Farmer-Organisationen andenken, stärkere Technologieunterstützung und vieles, vieles mehr. Also, der ganze Außendienst mit der Technologie, die es heute gibt und mit allem, was passiert, ist, glaube ich, überholt. Und da können wir gleich noch ein Stück drüber diskutieren, gerne.
Sehr gerne, sehr gerne. Aber das ist soweit, verständlich. Aber du bist ja jetzt noch mal einen Schritt noch mal weitergegangen, nämlich in diesem Jahr, wo du dann gesagt hast, okay, der Vertrieb stirbt. So, jemand, der mit dem Vertrieb offensichtlich irgendwie auch seinen Lebensunterhalt verdient, so wie du, wie kommst du denn dazu? Harakiri.
Meine Frau ist im letzten Jahr daran gescheitert, meine Frau fuhr BMW, sich einen neuen BMW zu kaufen. Ihr Leasingvertrag ihres X1, der lief im November aus. Und man hätte ja erwartet, dass ein guter Verkäufer, ein guter Vertriebler 7, 8, 9 Monate vorher anruft und sagt, Ceres heißt meine Frau, Frau Ceres, wollen wir nicht mal über einen neuen Vertrag sprechen? Ist nicht passiert. War meine Frau schon mal verwundert, dass man so schlecht arbeiten kann im Vertrieb, hat dann 3, 4 Monate vorher selber dort angerufen, gesagt, Herr Müller, wollen Sie mir kein neues Auto? Ah, ja, richtig. Erstmal hat sie Herrn Müller nicht erreicht, der war in Kundengesprächen, hat nicht zurückgerufen. Und dann irgendwann mal hatte sie ihn dran. Und dann sagte sie eben, ja, ich hätte gern, machen Sie mir nochmal ein Angebot für, was kostet eigentlich ein neuer Mini, würde mich interessieren. Oder machen Sie mal ein Angebot für einen Jahreswagen. Oder was kostet es, wenn ich den Wagen aus dem Leasing rauskaufe? Was ich nicht möchte, ist ein Angebot für elektrische. Ah ja, okay. Daraufhin ist nichts passiert. Er hat sich nicht gemeldet, hat keine Angebote geschickt. Meine Frau kriegte immer einen dickeren Hals und 2 Wochen später ruft sie nochmal an, Herr Müller, Sie wollen mir nichts verkaufen, oder? Ah ja, stimmt, die Angebote, ja, schicke ich Ihnen heute noch raus und schickte Angebote für elektrische raus. Naja. Dann hatte meine Frau einen richtigen Hals und ist dann auf die Plattform meinauto.de gegangen und ist total begeistert, weil intuitiv wurde sie durch den Prozess geleitet, Farbe, Marke, Ausstattung, Budget, alles. Und irgendwo hat sie irgendwann mal gesagt, jetzt weiß ich nicht weiter, jetzt müsste ich mit jemandem sprechen. Da ist ein Knopf, bitte Kontaktaufnahme, sie drückt drauf und 20 Sekunden später klingelt ihr Handy. Und irgendjemand, der in, keine Ahnung, Türkei, Irland, Tschechien sitzt, perfekt Deutsch spricht, konnte sie perfekt durch den weiteren Prozess leiten. Und dann hat sich dieser Mentor wieder verabschiedet und sie wurde durch den Algorithmus perfekt durch den weiteren Prozess geleitet. Bitte denken Sie daran, das Auto abzumelden. Bitte schicken Sie uns die Versicherungsunterlagen. Bitte schicken Sie uns das Nummernschild. Zur rechten Zeit kam die rechte Information in der rechten Tonalität. Und dann, wenn meine Frau jemanden brauchte, war er da. Ja. Und wenn ich das jetzt mal auf den B2B-Vertrieb übertrage, dann ist das ja genau das Gleiche. Es sitzen betreue hunderte von Maschinenbauunternehmen, die Maschinen verkaufen und ein Ersatzteilgeschäft haben. Da sitzen immer noch Heerscharen von Vertriebsinnendienstmitarbeiter, die Aufträge annehmen. Muss das sein? Oder kann ich das nicht elektronisch machen? Die Aufträge werden händisch eingetippelt. Man erreicht diese Menschen nicht. Ja? Diese Aufteilung Innendienst, Außendienst vor dem Hintergrund, was wir eben diskutiert haben, musst du wirklich außen sein? Musst du wirklich innen sein? Brauche ich dich überhaupt noch? Oder sollte ich nicht vielmehr überlegen, wofür brauche ich eigentlich sinnhaft Menschen? Und wo machen Maschinen einen besseren Job oder Algorithmen einen besseren Job? Also vielfach ein großer Teil meines Geschäftes ist heute, dass ich mit einem Technologiepartner in einen Workshop gehe. Und wir sagen, lass uns mal gucken, wie heute dein Geschäftsmodell, dein Vertrieb strukturiert ist. Was hast du an wichtigen Potenzialkunden und was hast du an kleineren Kunden, unbedeutenderen Kunden? Meistens gibt es da diese 80-20-Regel und man stellt fest, dass 80% eigentlich, ich sag's jetzt mal, eher unbedeutend ist. Und dann denke ich mal über das Produkt nach. Wie erklärungsbedürftig ist das denn eigentlich? Also wenn ich einen neuen Stift kaufen möchte, werde ich kaum mit einem Verkäufer sprechen. Dann gehe ich zu Amazon, drücke auf den Knopf und einen Tag später habe ich das. So, ja. Was ist mit einem Ersatzteil? Brauche ich da wirklich einen Gesprächspartner? Muss ich da wirklich eine Mail schreiben oder mache ich das im Self-Service? Habe ich einen Online-Shop oder was auch immer? Das heißt, wir sortieren erstmal 80% der Prozesse, 80% der Kunden und 80% der Produkte einfach mal weg und sagen, dafür brauchst du keine Menschen mehr. Das können viel effizienter, kostengünstiger 24/7 Maschinen, Algorithmen, KI machen und lass uns mal überlegen, was denn die 20% wichtige Kunden, die Potenzial haben, die Kunden oder Produkte, die erklärungsbedürftig sind, komplex sind, wo Menschen einen guten Dienst machen. Also das mal auseinander zu mühsern und die Menschen natürlich zu qualifizieren, diese unbequemen, riesengroßen Potenzialkunden dann auch richtig zu erschließen. Das heißt, dass ich ein Außendienst bin, mich ins Auto setze und meine Route wie immer abfahre dahin, wo die nettesten Ansprechpartner sind, der leckerste Kaffee ist, weil ich es schon immer so gemacht habe, das brauche ich nun wirklich nicht. Wenn bei mir im Büro jemand anruft und sagt, wir haben da das Seminar 4.6 gesehen, können Sie mir darüber was erzählen? Und meine Kollegin im Vertrieb sagt, ja, 4.6, Anfragen erfolgreich zu Aufträgen machen, ja, das findet dann und dann da und da statt, das und das sind die Inhalte, so und so passiert das, dann sagt der Gesprächspartner am anderen Ende doch, wollen Sie mich verarschen?
Lesen wir ja selber.
Das heißt, Verkäufer als sprechenden Produktkatalog, Brauchst du nicht mehr. Ja, und das ändert alles, wenn ich sage, ich brauche viel mehr KI, ich brauche viel mehr Digitalisierung, weil es einfach günstiger und sicherer ist. Ich habe keinen Verkäufer, der einen Termin verdudelt, Leasingvertrag läuft aus, dann kommt ein Reminder 6 Monate, 7, 8 Monate vorher, sprich in der Tonalität an, wirst erinnert über CRM, Mensch oder über Maschine. Und darüber mal nachzudenken, das finde ich ist eine gute Investition.
Übrigens, schönes Beispiel, was du hast es bei BMW. Ich habe das Gleiche erlebt mit der Marke mit dem großen Stern.
Ja.
Da habe ich irgendwie den Verkäufer auch dreimal drauf aufmerksam gemacht. Da läuft dir was aus. Ich möchte was Neues. Das, was ich dann gehört habe, war, André, du, das Ding, was du da noch möchtest, gibt's leider nicht mehr. Das war die letzte Antwort, die ich dir gekriegt habe. Aber auch nichts. Aber gut, das mal dahingestellt, verstehe ich soweit. Nimm mich mal ein bisschen mit, weil du sprichst ja mit diesen Thematiken auf einer Ebene C-Level, CEO, Vertriebsleiter und so. Wird das ganze Thema da verstanden? Weil ich kann mir vorstellen, dass ein Verständnis dafür da ist, aber eher, wie heißt es, also ein Erkenntnisproblem ist nicht da, aber in der Sachen Umsetzung gibt es ein bisschen Luft nach oben. Oder woran scheitert das? Weil das ist ja alles sehr viel, sehr logisch. Oder wie stellt sich das wirklich in der Praxis so für dich dar?
Ja, wir hatten eben im Vorgespräch ja schon mal über das gesprochen, was im Leben leicht ist und was im Leben schwierig ist. Wir hatten ja eben schon mal festgestellt, alles, was mit Menschen zu tun hat, ist nicht so trivial. Ja, das heißt, ich mache das die letzten 20 Jahre so, das Geschäft. Ja, ich habe da meine Vertriebsmannschaft. Ah, die sind vielleicht auch über 50 teilweise. Ja, die jetzt noch an, weiß nicht, KI und was alles, die neu zu qualifizieren, die wollen doch vielleicht gar nicht, vielleicht können die nicht. Also Menschen sind da die große Herausforderung. Also insofern ist dieser Veränderungsprozess, den loszustoßen und Menschen auf diese Reise noch mitzunehmen, das ist wirklich die große Herausforderung. Und davor schrecken dann wirklich, wie du schon sagst, es ist logisch, verständlich, aber das, was im Kopf so passiert, ich habe so meine 10 Leute vor Augen, die 5, die kriegst du nie dahin bewegt, was das kostet, die kannst du jetzt auch nicht entlasten, soziale Verantwortung, Abfindung, also das sind so die Gedanken, die in den Köpfen des C-Levels dann durch den Kopf gehen, aber letzten Endes, du bist ein Unternehmen und kein Wohlfahrtsverein, du musst dich ja verändern, wie heißt es so schön, wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, insofern kann man so lange die Augen zumachen, bis es zu spät ist und man vom Markt verschwindet oder man findet Wege und Möglichkeiten, wie ich den Vertrieb mitnehmen und transformieren kann.
Ja, aber da bin ich bei dir. Das ist halt eine riesen Herausforderung. Deswegen das Beispiel, was du eben hattest. Klar, mit meinem Auto, das geht schon in die richtige Richtung. Aber man muss ja eben sehen, mein Auto hat eine Historie. Die sind knapp irgendwie 12 Jahre alt oder 10 Jahre alt. Also als Startup irgendwie aufgebaut. Ich weiß das, weil mein Nachbar damals in Berliner Zeiten ist CEO davon. Die haben das aufgebaut. Und der hat halt 24/7, 7 Tage die Woche nur gearbeitet. Ich glaube, der hatte nicht mal ein Bett in seiner Wohnung richtig drin. Aber die sind halt vom Scratch halt eben angefangen. Und dann baust du natürlich das eben anders auf. Da läuft doch keiner rum, der über 50 ist, dem du jetzt erklären musst, wie wichtig das Thema digital ist. Das ist ja, die Ausgangssituation ist dann schon eine andere. Ja. Wie bringt ihr denn quasi auch Organisationen, weil ihr seid ja auch stark dann im Umsetzungsbereich. Genau. Du malst ja nicht nur ein paar Folien und sagst dann, so läuft es jetzt, wie ein paar andere Beratungsunternehmen, sondern hands-on auch bis zum Außendienst. Was sind so eure, du hast auch so eine Werkzeugbox und sowas immer mit dabei oder habt ihr dabei?
Genau, also ein gutes Bild. PowerPoint ist eigentlich komplett verbannt. Ja? Also ich habe dann irgendwann mal gemerkt, dass der klugscheißende Berater, der PowerPoints auflegt, das ist der am wenigsten verändert. Ja? Also immerhin gibt es ja prominente Wettbewerbe, die da gute Tagessätze für aufrufen. Respekt, aber meiner Meinung nach verändern tun die nichts. Ich glaube, wie in jedem Veränderungsprozess, mein Onkel, längst verstorben, war Alkoholiker. Und ich habe mich vor, war ich noch ein Kind, mal erkundigt mit meinen Eltern gemeinsam, wie kann man eigentlich einem Alkoholiker helfen? Antwort von Organisationen wie Weißer Ring, anonyme Alkoholiker, gar nicht. Ein Alkoholiker muss erstens feststellen, Mist, ich sauf ja zu viel. Das macht ja Probleme. Frau weg, Job weg, Geld weg, blöd. Und dann irgendwann feststellen, Gesundheit auch ruiniert. Es ist scheiße, ich will das nicht mehr. Was muss ich jetzt tun? Und wenn ich es auf Organisationen übertrage und deine Frage beantworte, ist es genau das Gleiche. Du brauchst erstmal zwingend einen Sense of Urgency. Wenn du sagst, ich stehe hier in Köln, Artikel 1 des Kölschen Grundgesetzes, et het noch immer jote jange. Es ist noch immer gut gegangen. Ja, wenn du diese Haltung in der Vertriebsmannschaft hast, also, ach, wird schon gehen, 4 Jahre bis zur Rente, kommt das sich aus. Das ist so das Erste, was du brauchst. Du musst irgendwie diesen Leidensdruck schaffen. Und das ist so ein bisschen das Gute an der momentanen Situation, weil vielen Firmen geht's echt scheiße. Ja, die haben echt Druck. Wir haben rezessive Zeiten. Ja, Ray Dalio hat gesagt, die nächsten 10 Jahre wird Deutschland schrumpfen. Weiß nicht, ob es stimmt, aber es sind also die Prognosen. Also wenn Leidensdruck, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, dass du deinen Leuten sagen kannst, ey, wenn du so weitermachst, gibt's dich in 3 Jahren nicht mehr. Zweitens, du brauchst ein attraktives Zielbild. Unser ehemaliger Kanzler hat mal von blühenden Landschaften gesprochen, ja, so ein blumiges Bild. Aber das ist im Prinzip ja genau das Bild, wo du sagst, ey, hier, wo ich jetzt bin, ist unbequem, es funktioniert nicht mehr so, das ist echt doof, ich will hier weg, ich saufe, ich brauche auch andere Sachen. Aber da ist schön, da will ich jetzt hin. So, und dann kann man ja mal so sagen, okay, dann lass uns mal überlegen, wie wir von hier nach da kommen. Sense of Urgency, Leidensdruck ist da. Da ist ein attraktives Ziel. Ich zeige dir mal, wie es anders geht. Und das machen wir dann eher spielerisch. Also wenn ich in Vorträgen bin oder in Workshops, dann erzähle ich nicht von KI, sondern wir machen es. Ja, wir sagen, wie könnten wir jetzt das Kundengespräch vorbereiten? Bereite doch mal gute Fragen vor. Welche Fragen könntest du denn stellen? Dann nehme ich mein Handy raus, ChatGPT, und sage, ich bin morgen im Gespräch, im finalen Gespräch mit dem Jahreseinkäufer von, keine Ahnung, einem großen Lebensmitteleinzelhändler. Bitte mach mir einen Vorschlag, wie ich mich auf das Gespräch vorbereiten könnte. Ja, und dann kriege ich eine 80% Lösung, an der ich aufsetzen kann. Ich mache heute keinen Workshop mehr, wo ich sowas vorbereite. Ich sage, starte bei einer 80% Lösung und mach die dann besser. Und wenn du die Leute dann direkt im Doing an diese Themen ranführst, dann, ach echt, das geht? Wow, Wahnsinn. Und dann kriegen die auch einen gewissen Spaß daran und sagen, ja, zeig mal, was muss ich denn da machen? Wie geht denn das? Und so weiter. Und dann ist so meine Erfahrung, dass man, bleiben wir bei dem Bild, du hast 10 Leute, 3, 4 sind Feuer und Flamme, machen das. 3, 4 sind erstmal zögerlich und gucken sich das mal an. Die kommen dann nach einem Jahr auf die ersten 3, 4 zu und sagen, zeig mal, wie machst du das? Das klappt ja, was du da machst. Dann hast du im zweiten Jahr eine zweite Welle. Dann hast du 70% schon mal bewegt. Na, und die letzten 30%, die kriegst du nicht bewegt und musst dir überlegen, was du mit denen machst.
Ja, nee, verstehe ich. Und ist auch meine Erfahrung immer, wenn ich mit in meinem anderen Leben als Softwareunternehmer und wenn wir natürlich dann über KI und einfache Ansatzpunkte mal sprechen, sobald du mal was zeigst und wie einfach es ist, entfachst du halt damit sehr schnell eine Euphorie, weil jeder ja auch sofort irgendwie ein Erfolgserlebnis haben kann. Also das ist ja das Einfachste in der heutigen Zeit. Genau. Ja, das war ja damals noch ein bisschen was anderes, wenn du irgendwas coden musstest oder keine Ahnung, aber damit kriegst du halt sofort was zurück. Und das motiviert aus meiner Sicht eben auch. Und klar, dann musst du auch ein bisschen immer dabei bleiben, so wie es eben so ist, weil das ist eine neue Routine, die sich da irgendwie einschleichen kann. Ja. Da liegt ganz viel Potenzial und du musst natürlich so da dranbleiben. Wie bist denn du eigentlich dann so jetzt über die letzten 20 Jahre, wie war so deine digitale Reise irgendwie damit? Hast du dich immer schon, du bist jetzt da weit vorne oder wie lässt du dich so inspirieren? Wie kommst du da drauf? Weil auch du brauchst ja irgendwie Impulse, Inhalte. Genau. Außer von deinem Sohn, der in Aachen studiert und sehr technisch angehaucht ist, wie ich eben gemerkt habe schon.
Genau. Ja, wobei, wenn ich eines festgestellt habe, ist, dass das keine Frage des Alters ist. Also ich kenne alte 20-Jährige und junge 60-Jährige. Ich kenne technikaffine 60-Jährige und technikfeindliche 20-Jährige. Also das ist eine Frage des Mindsets, der inneren Einstellung. Und auch da, um deine Frage zu beantworten, 2020 hatte ich diesen Leidensdruck. Also mich gibt's seit dem Jahr 2000 bis zum Jahr, von 2007 bis 2019 ging die Kurve bergauf. Und dann kam Corona und mein Umsatz ist binnen 4 Wochen auf 0 gefallen oder mein Auftragseingang. Und dann war der Leidensdruck echt da und dann sagte man, okay, was machst du denn jetzt? Ja, ohne das, was wir jetzt machen, geht's gar nicht mehr im Jahr 2020, 2021. Das heißt, du bist dann zwingend an die Digitalisierung herangeführt worden. Naja, und dann, ich weiß nicht, ob du weißt, wie lange es dieses Format, was wir jetzt hier haben, schon gibt. Also Bildschirmtelefonie.
Du, wesentlich länger. Hier ein paar Jahrzehnte sind das.
1935. Seit 1935 gibt es das auf der Elektronikbörse Leipzig, das erste Mal eingeführt. Und dann ist die Technologie Jahrzehnte in der Schublade geblieben, bis man dann 2020 gesagt hat, okay, jetzt packen wir sie wieder aus. Anscheinend geht's ja auch anders. Und mit diesem offenen Mindset zu sagen, probier's doch einfach mal aus, mach doch einfach mal, macht's ja dann auch einfach Spaß. Und wie du gerade sagtest, Erfolgserlebnisse zu schaffen, jetzt bei dem Thema KI den Anschluss nicht zu verlieren. Ich würde mal schätzen, dass ich meine Produktivität in den letzten 12 Monaten um 30 bis 50% gesteigert habe. Weil mein Alltag komplett anders aussieht, als er noch 2019 ausgesehen hat. Wenn ich heute auf einem Termin draußen bin und ich steige ins Auto, dann mache ich das, was ich sonst im Büro gemacht hätte. Ich mache ChatGPT auf und sage, ich hatte gerade ein Gespräch mit dem Geschäftsführer eines metallbearbeitenden Unternehmens. Du kennst unsere Angebotsstruktur. Folgendermaßen sieht die Ausgangslage aus, bla bla bla. Folgendes haben wir als weiteres Vorgehen vereinbart, bla bla bla. Bitte fertige mir daraus ein Angebot, drücke auf den Knopf. Und wenn ich beim nächsten Termin bin, ist das Angebot fertig. Zumindest zu 90%. Ich gucke nochmal drüber. Und das hätte ich mir ja nie vorstellen können. Das hätte sonst, hätte ich abends im Büro gesessen und nochmal 2 Stunden an diesem Angebot gearbeitet. Und das mache ich halt heute nicht mehr. Und ich könnte 50 weitere Beispiele aufzählen. Und wenn du mal feststellst, wie viel Potenzial es hat, dann willst du ja nicht mehr zum alten Zustand zurück. Und das, darum geht es, die Leute da ranzuführen, zu sagen, geh doch mal deinen beruflichen Alltag durch, lieber Außendienst, lieber Handelsvertreter. Was sind so die Tätigkeiten, wo du dich unterstützen lassen kannst, die du eine KI machen lassen kannst? Was sind deine Routinen, die du nochmal überdenken solltest? Wann nimmst du dir die Zeit, lieber Handelsvertreter oder Außendienstler, um dich mal hinzusetzen, um dich selbst zu reflektieren, um dich mal zu fragen, machen die Termine, die die nächsten 14 Tage in meinem Kalender stehen, eigentlich alle Sinn? Was würde passieren, wenn ich die nicht wahrnehme? Ja. Was würde denn meinem Umsatz passieren? Wenn du feststellst, mal eigentlich kurzfristig würde gar nichts passieren, dann stell dir mal die Frage, wie sinnvoll die Besuche sind. Okay, ja, und ja, viele andere Fragen Punkt, mal zu stellen. Und dann kommst du letzten Endes dahin, dass du sagst, ich sollte mich vielleicht mal ein Stück weit anders organisieren. Ich sollte meine Kundensegmentierung überdenken. Ich sollte meine Reisetätigkeit überdenken. Ich sollte eigentlich mein ganzes vertriebliches Vorgehen mal überdenken.
Mhm. Ein Punkt muss ich ja jetzt aber aufnehmen, weil du eben auch sagtest, so das ganze Regionalprinzip mal ein wenig zu überdenken, wo ich bei einer Außendienstorganisation sicherlich bei dir bin und bei einer anderen Segmentierung irgendwie bei dir bin. Jetzt nehme ich mal ein bisschen die Seite unserer Community hier ein, die halt sagen, als Handelsvertreter, als Industrievertretung, dieses Regionalprinzip ist halt relativ, ist eine relativ wichtige Leitplanke so für mein Business. Jetzt kommt der Markus da an und sagt, überdenk mal den ganzen Krempel. Was sagst du denn dazu?
Ich habe einen Kunden, also ich habe viele Kunden, die meisten arbeiten nach Regionalprinzip. Das ist einfach so. Ich habe jetzt einen Kunden im Kopf, der hat 100 Außendienstler und Deutschland Landkarte in 100 Regionen unterteilt. Und dann sitze ich regelmäßig mit dem oder vielen anderen Kunden da und wir schauen uns mal die KPIs pro Region oder pro Außendienstler an. Und dann habe ich jetzt ein Meeting von vor 2-3 Monaten noch in meinem Kopf. Wir saßen da, schauten uns die Zahlen an und sagten, da ist eine Region in MacPom, da wird wie Sau akquiriert. Da ist eine Region in Schleswig-Holstein, da wird wie Sau akquiriert. Ja gut, auch hier in Bayern, Baden-Württemberg, da auch. Aber es gab so 5 Regionen, wo du sagst, sind die jetzt so kaufkraftstark? Geht da die Post ab? Nee. Aber da sitzen halt Menschen, die sind schnell gelangweilt, wenn sie zweimal mit dem gleichen Kunden zu tun haben. Die sind aber total fähig und begeistert im Akquirieren. Das sind die perfekten Hunter. Das heißt, jenseits aller Potenziale in den Regionen ist es letzten Endes der Mensch, der den Unterschied macht. Und wenn du jetzt nochmal überdenkst, dass du sagst, das, was ich eben gesagt habe, wenn du den klassischen Handelsvertreter oder Außendienstler hast, wo du sagst, dein Job ist es, Akquise zu machen, Betreuung zu machen, Cross-Selling, Upselling und natürlich die ganzen administrativen Sachen auch zu machen, all das. Und da ist so ein typischer Farmer, der wird dann da irgendwann mal sagen, Chef, Betreuung und Reiseplanung und CRM und Kundenbetreuung habe ich ja alles gemacht, aber Akquise habe ich jetzt echt nicht mehr geschafft, habe ich keine Zeit zu. Und andere hast du, die sagen, oh, CRM hatte ich jetzt auch keine Zeit zu, aber ich habe 17 Neukunden akquiriert. Ja. Und wenn du jetzt eh feststellst, dass es Menschen gibt, die haben die eine Neigung und Menschen, die haben die andere Neigung, und wenn du zweitens feststellst, dass diese Regionalität nicht mehr diese Bedeutung hat, wie sie früher hatte, dass man nur sagt, naja, wenn aber eh die ersten 1-2 Kontakte vielleicht über Teams oder Telefon auch sinnvoll passieren können und ich eh nicht so viel reise und ich dann so segmentiere, dass ich sage, hey, das ist aber jetzt echt ein dicker Fisch, dann ist es doch eigentlich scheißegal, dass ich die ersten 2 Termine über Telefon und Teams gemacht habe und für einen dicken Fisch dann mal mich in die Bahn oder ins Auto oder in den Flieger setze und mal quer durch Deutschland jette. Ja, wenn ich dann auf diese Art und Weise die richtigen Menschen da reinbringe, dass sie richtig gut und leidenschaftlich akquirieren, wo ich übrigens dann auch was KPIs, Messgrößen, Messzahlen, Steuerungsmöglichkeiten, Motivation und noch leistungsorientierte Vergütungssysteme viel leichter daran ausrichten kann. Dein Job ist Neukundenakquise, fertig, Ende aus. Dein Job ist es, die bestehenden Kunden zu halten und auszubauen, fertig, Ende aus. Und wenn ich mir das mal wirklich durchdenke, was haben mich früher Reisezeiten, Reisekosten, was war das für ein Kostenfaktor und ein Ineffizienzfaktor? Und wenn ich heute mal mich nehme und sage, 2/3 der Kundentätigkeit sind eben nicht mehr physisch, sondern digital. Das 1/3 kann ich dann lieber ein bisschen mehr reisen, aber dann effektiv und effizient. Und wenn ich so nochmal neu denke, komme ich eben durchaus zu anderen Ergebnissen, als ich das vor 10 Jahren noch gekommen wäre.
Heißt aber ganz klare Rollenprofile nach den Skills und nach den Tätigkeiten, die einfach wirklich gefordert sind. Genau. Ja? Und dann eierlegende Wollmilchsau, hast du gesagt, ist halt eben mal ein bisschen schwierig, sondern entweder machst du das eine, das andere oder das andere. Du musst dich halt irgendwo drauf fokussieren, das, was deinen Fähigkeiten am besten eben entspricht.
Genau. Also früher hattest du gesagt, im Vertrieb hast du im Prinzip das Regionalprinzip, in dem Konzern hast du vielleicht noch eine Matrixorganisation, dass du über Produktbereiche gehst oder sowas, wird dann schon mal wieder ein bisschen komplizierter. Du hast ganz viele sagen wir, technische Organisationsformen, meistens eher regional oder produktseitig orientiert. Aber es gibt wenig Organisationsformen, die sich am Menschen ausrichten. Und das ist eben das, wo ich so sage, denk doch mal darüber nach, gerade mal so lieber Mittelstand, also wenn ich, keine Ahnung, ein Konzern bin und sage, ich habe 10.000 oder wird, ich habe 40.000 Leute im Vertrieb, ja, dann wird sich schon einer finden, der das gut macht. Ja. Aber wenn ich sage, ich habe 10 Leute im Vertrieb oder ich habe eine Vertretung mit 5 Leuten oder was auch immer, dann weiß ich halt schon, von den 5 ist einer dabei, der akquiriert gerne und gut und 4 geht so. Und dann muss ich ja auch ein Stück das in Berücksichtigung ziehen und da sage ich eben, und das geht heute, was vor 10 Jahren so nicht gegangen wäre, dass du dich von dem Regionalprinzip echt ein Stück weit lösen kannst.
Finde ich sehr spannend und kann ich gut nachvollziehen. Jetzt bist du ja jemand, dem muss ich halt nicht erklären, wie die Welt der Handelsvertretung, Industrievertretung irgendwie funktioniert. Also das ist natürlich bekannt. Wo siehst denn du so dafür, weil es gibt ja durchaus auch immer mal Stimmen, in welche Richtung geht das Ganze? Die einen sagen, du, das ganze Thema hat sich irgendwann mal erledigt. Die anderen sagen, Geschäfte werden weiter zwischen Menschen gemacht und dann ist es egal, ob du reisender Außendienstler bist oder Handelsvertreter oder sowas bist. Also da ist eine Zukunft irgendwie weitergegeben, aber trotzdem verändert sich ja die Welt. Wie betrachtest du das Ganze, wenn du jetzt mal so aus der Brille eines Handelsvertreters eben schaust und wie würdest du dich so aufstellen?
Wir schauen uns natürlich auch immer Studien an. Es gibt jetzt eine aktuelle Studie, die beispielsweise Meta, die Muttergesellschaft von Facebook und WhatsApp mal durchgeführt hat, da demnach 80% aller Berufe, die es im Jahr 2030 gibt, gibt es heute noch nicht. Anders formuliert, 80% aller Berufe, die es heute gibt, gibt es in 6 Jahren, 7 Jahren nicht mehr. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es 80 sind, aber eine ganze Menge Berufe gibt es nicht mehr. Stellt sich die Frage, der Vertrieb stirbt, gibt es denn überhaupt noch den Verkäufer? Antwort, ja, schon, den gibt es noch, aber anders. Sprechender Produktkatalog, haben wir schon darüber gesprochen, ist sowieso abgeschafft. Also dafür brauche ich einen Vertrieb nicht mehr. Für Kleinscheiß, für Commodity, Convenience-Produkte brauche ich ihn auch nicht. Ja, da gehe ich zu einer Plattform, mache elektronisch oder eine Maschine oder was auch immer. Das heißt, als Handelsvertreter bin ich erstmal, glaube ich, gut beraten, mal darüber nachzudenken, wie zukunftsfähig sind denn eigentlich die Hersteller, die das Produktsortiment, das ich momentan vertrete. Ja, wenn das, wie gesagt, Richtung Bestellaufnehmer ist, dann brauchst du dich in wenigen Jahren, brauchst du dich eigentlich heute schon nicht mehr. Ne? Wenn es aber in die Richtung geht, und das ist für das, was die zweite Säule dessen ist, was wir tun, Menschen dahin zu qualifizieren, dass sie ja diese 5 wesentlichen Skills haben, die es morgen oder eigentlich auch heute schon im Vertrieb braucht, dass ich nämlich Probleme erkenne und sie löse, dass ich eine gewisse Problemlösungskompetenz habe, Value Selling drauf habe, dass ich die entsprechenden Tools drauf habe, dass ich eine Datenanalysekompetenz habe, dass ich nicht wie wild mich ins Auto setze und durch die Gegend fahre, sondern strukturiert analysieren und auswerten kann. Dass ich eine technologische Kompetenz mitbringe und sage, was ist denn heute das Mittel der Wahl, mit dem ich beispielsweise Kunden akquiriere? Ich hatte eben noch ein Akquise-Telefonat, wo jemand sagte, kannst du mich beim Thema Telefonakquise unterstützen oder einer deiner Trainer? Dann sage ich gerne, ja, können wir gerne tun. Aber bist du dir wirklich sicher, dass Telefonakquise das Mittel der Dinge ist? Oder gibt's nicht viel an? Lass uns mal über andere Dinge sprechen. Ja, Social Media Vertrieb beispielsweise oder eine Kombination aus vielen verschiedenen Kanälen. Du hast eben über LinkedIn gesprochen. Also ein Drittel meiner Anfragen kommen heute über LinkedIn. Nicht einfach so. Da ist eine Strategie dahinter. Inwieweit, lieber Handelsvertreter, nutzt du diese oder 20 andere Kanäle, die heute die Möglichkeiten bieten und ermöglichen? Du brauchst viertens eine gewisse psychologische und empathische Kompetenz, dass du natürlich auch an der Stelle bist, dass du dich in die immer komplexer werdenden Strukturen und Menschen, mit denen du zu tun hast, hineinfinden kannst. Und fünftens brauchst du eine gewisse Entertainment-Kompetenz. Ja, also solange Menschen mit Menschen Geschäfte machen, muss ich auch irgendwie Spaß dran haben, mit dem André zu sprechen. Ja, der erzählt mir was Neues, was ich noch nicht wusste. Das ist Mehrwert schaffen, das ist lustig, das ist unterhaltend, das macht einfach Spaß. Ja, so, das heißt, diese 5 Kompetenzen brauchst du. Und wenn du die nicht hast, dann brauche ich dich nicht mehr. Ja, also das heißt, auf der einen Seite ist es eine sachliche Überlegung, welche Produkte, welche Dienstleistungen sind die zukunftsfähig. Wenn das bejaht ist, hast du die entsprechenden Skills, um letztendlich ein begehrter Gesprächspartner für deine Kunden auf der anderen Seite zu sein. Wenn die sagen, oh, ich habe gleich ein Gespräch mit dem André Kewe, da freue ich mich drauf, da gehe ich immer schlauer und lustig gestimmt raus und der hat mir viel erzählt, was ich nicht wusste, dann hast du deinen Job gut gemacht. Einstellung ist, oh, da kommt gleich wieder der Typ, ah, scheiße, keine Lust drauf, dann hast du, glaube ich, einen schlechten Job gemacht.
Ja, Das heißt also eigene Positionierung, eigenes Branding, sei es digital, aber natürlich auch weiter an der Person. Und das ist das, was ich sehr oft wahrnehme, weil ich glaube einfach, also im analogen Bereich ist ein Handelsvertreter oder jemand, der eine Industrievertretung irgendwie führt und der das 10, 15 Jahre macht, ist der in der Präsenz, ist der schon sehr gut, weil sonst hätte er gar nicht die Möglichkeit. Sonst hätte er das nicht so lange gemacht, weil das ist schon ein hartes Geschäft. Natürlich. Was ich aber immer wieder sehe, ist so diese Übertragung in den digitalen Raum. Also, ne, wie stelle ich mich denn wirklich auf LinkedIn da? Ja, und ja, weil ich vertrete ja verschiedene Hersteller, die sollen jetzt gar nicht wissen, irgendwie sowas. Es gibt noch Leute, die haben keine Webseite irgendwie, weil ich möchte ja nicht sagen, dass ich für den und den noch irgendwie arbeite. Aber da gibt's halt eine ganze Menge Vorbehalte, bis hin natürlich zu typischen Glaubenssätzen. Mir fehlt einfach die Zeit dazu, das zu pflegen und dies und das. Ja. Auch das gibt's ja so. Ja. Wie kommt man da raus aus solchen Geschichten?
Also zum einen, also dieses Thema, ich arbeite ja für mehrere Hersteller, das ist gar nicht schlimm, weil das größte und wichtigste Differenzierungsmerkmal bist ja erstmal du. Ja, also wenn du sagst, hey, ich will mit dem Milz oder mit dem Käwe jetzt ein Geschäft machen, weil ich finde, das ist ein cooler Typ, dann ist es ja scheißegal, welche Hersteller du vertrittst erstmal, ja, weil du bist nur da und man möchte mit dir Geschäfte machen. Und du hast auch dieses Thema Alleinstellung nicht, weil du bist die Alleinstellung erstmal. So, und das schaffst du natürlich durch einen Social-Media-Auftritt, durch eine Personal Brand ganz hervorragend. Ja, das ist so das eine. Und auch da wirst du natürlich nicht jeden hinkriegen. Ja, also auch da wieder, was ich eben gesagt habe, ein Drittel hat Spaß dran, ein Drittel guckt sich das erstmal an und ein Drittel wirst du eben nicht dahin kriegen. Aber diese ersten zwei Drittel, die mal so ein bisschen anzustupsen und zu unterstützen, vielleicht ein paar Influencer-Programme zu starten oder was auch immer, Corporate Influencern zu machen oder die einfach mal so ein bisschen spaßeshalber daran zu führen, das ist schon mal der nächste Schritt. Ja, und dann geht's darum, einfach mal machen, gucken, ausprobieren und einfach mal so ein Stück ausprobieren lassen. Ja, und dann wird das in der Regel schon funktionieren.
Cool. Was war, wenn wir über Ausprobieren nochmal sprechen, was war so der größte Fail, den ihr so oder den du in den letzten 3-4 Jahren nochmal hattest? Weil wenn man Dinge ausprobiert, nicht immer alles klappt. Selbst bei Batman nicht.
Nee. So. Nee, es gibt eine ganze Menge Dinge, die scheitern. Aber die Frage ist das denn, ob das denn wirklich ein Scheitern ist oder eine teure Lektion, die du gelernt hast, wo du dann sagst, irgendwas mache ich an der Stelle nicht mehr. Also ein großes Thema, was ich in den letzten Jahren nochmal angefangen habe, hat jetzt gar nicht so viel mit dem Thema Vertrieb zu tun. Ich habe eine Kooperation mit einem Partner in Vietnam und wir sind mal vor einem Jahr gestartet, dass wir gesagt haben, wir bringen Fachkräfte aus Vietnam nach Deutschland. Und da bin ich sehr, sehr optimistisch gestartet, weil ich höre ja überall fehlen Fachkräfte, ja, und Experten fehlen die. Und da sind wir im ersten Schritt krachend gescheitert. Nicht, weil wir die Fachkräfte nicht finden, sondern weil wir die Trägheit der deutschen Bürokratie unterschätzt hatten. Und die mentale Einstellung von vielen Behördenmenschen, die sagen gedanklich, du Kapitalistenschwein, du willst dir doch eh ein Nagelstudio stecken, dir lege ich so ziemlich jeden Stock und Stein in den Weg, um dich zu behindern und nicht um dich zu unterstützen. Das sind wir wirklich viel, haben wir viel reingesteckt und das war wirklich erstmal ein Scheitern, muss ich sagen. Was uns aber dann gelehrt hat, dass der Bereich Auszubildende, also junge 18-, 19-, 20-jährige Menschen aus Vietnam nach beispielsweise Deutschland zu bringen, ein guter Weg ist. Weil da gibt es beispielsweise keine Anerkennungsproblematik, die wir sonst hatten, nach dem Motto, wird die Elektrikerausbildung in Vietnam anerkannt. Bist du hier anerkannter Elektriker und kannst im Job arbeiten? Ein junger Mensch von 18, 19, der hat keine Ausbildung, der hat eine Geburtsurkunde, der hat ein Schulzeugnis, mehr nicht, da gibt's nicht viel anzuerkennen. Und wie gesagt, aus dem ursprünglichen Fail ist eigentlich jetzt ein schönes neues Geschäft entstanden, was erstmal nötig war, um die Fehler mal zu machen und daraus zu lernen.
Super, sehr spannend. Wo geht dein, euer Geschäft weiterhin auf die nächsten Jahre? Was ist so die Vision für euch?
Das ist eine gute Frage, weil man kann natürlich erstmal auch da sagen, ja, wenn das mit KI so weitergeht, brauchst du keinen Trainer und Berater mehr. Ne? Ich habe meinen Berater und Trainer ja immer am Mann oder an der Frau an der Stelle. Aber im Grunde genommen erstmal dieses internationale Geschäft macht großen Spaß. Also wenn ich gerade von Vietnam gesprochen habe, das ist eine richtig, richtig schöne Geschichte. Und diese Werkzeuge, diese Toolbox, also ich schreibe ja Bücher, ja, eines davon heißt hier Vertriebspraxis Mittelstand. Da sieht man dann ganz viele Werkzeuge drauf. Also ich glaube, die Werkzeuge hören nicht auf. Und wenn wir gerade beispielsweise über KI sprechen, ich beginne gerne Vorträge oder Workshops damit, was immer ihr Negatives euch zum Thema Social Media, Digitalisierung, KI einfällt, stimmt, ihr habt recht. Aber seht nicht nur die Risiken dahinter, was so typisch deutscher Mentalität ist, sondern überlegt mal, welche Möglichkeiten und Chancen es dahinter gibt. Und das ist halt eine riesige abenteuerliche Reise. Ich sage, keine Ahnung, wo die Reise hingeht. Aber ich habe eben mal gesagt, unsere Produktivität ist um 30%, 40%, 50% gestiegen. Und wenn das so weitergeht, dann keine Ahnung, wo die Reise hingeht. Aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Abenteuer, wo ich nur jedem raten kann, ja, mach mit. Ansonsten gibt's dich in 3 Jahren nicht mehr.
Wirst du nicht mehr da sein. Lieber Markus, vielen Dank. Du bist halt eben erreichbar über LinkedIn, diverse Bücher auf eurer Seite. Dann hast du noch deine Keynote-Speaker-Seite, auch darüber, markusmilz.de, glaube ich.
Ja, richtig, ja, genau.
Ja. Und YouTube gibt's auch noch ein paar Geschichten. Ja, also vielfältig auf allen Plattformen.
Genau, so ist das. Richtig.
Super. Ja. Sehr cool. Lieber Markus, vielen, vielen Dank. Hat mir super viel Spaß gemacht. Waren jetzt auch 42 Minuten. Könnte noch wesentlich länger irgendwie gehen. Aber ich glaube, da waren schon so, der ein oder andere Impuls war dabei. Und vielleicht wiederholen wir das Ganze mal, weil ich bin mir sicher, du wirst mit der ein oder anderen provokanten These noch irgendwie auflaufen. Und die werd ich als Elfmeter nehmen und dich nochmal ansprechen. Lieber Markus, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank, André. Gebe ich gerne zurück. Vielen Dank.
Viele Grüße nach Köln. Ciao, ciao.
Zurück nach Hamburg.